Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die am Wochenende auch zuschauen darf, wer denn dieses Jahr den Super Bowl unter sich ausmachen darf. Die Dolphins haben aber auch gewisse Suchen schon mal beendet, das ist schon mal viel wert und stellt die Weichen für die kommende Saison. Wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Thilo ist heute wieder mit dabei. Moin Thilo.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho.
Hallo.
Ja, ich habe es gerade schon angekündigt, es ist Super Bowl Weekend, also wir nehmen hier am 8.2. auf um 20 Uhr und dementsprechend wisst ihr, welche News wir ungefähr auf dem Tableau haben und darum wird es gehen. Es geht heute Defense, 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 das habt ihr aber wahrscheinlich am Titel auch schon gesehen. Wir werden über die defensive Leistung der letzten Saison sprechen und dafür vielleicht auch, was sich ändern muss, beziehungsweise ich glaube, wir reden jetzt eher, ob sich vielleicht was ändern wird, weil die Dolphins haben einen neuen Defensive Coordinator gefunden und es ging viel hin und her, wer könnte es denn am Ende werden und viele von euch da draußen, wenn ich das richtig gesehen habe und gelesen habe, waren ja so, oh mein Gott, bitte nicht der Herr Stanley und so weiter und so fort, der ist es am Ende nicht geworden, sondern Anthony Weaver. Anthony Weaver kommt von den Baltimore Ravens, wo er Assistant Head Coach war und Defensive Line Coach. Dort war er drei Jahre tatsächlich, weil er, bevor er Assistant Head Coach wurde, war er auch Defensive Line Coach und Run Game Coordinator. Kurze Historie. Der gute Mann hat in der NFL gespielt, war 2002 ein Second Round Pick, hat bei Notre Dame gespielt, wurde von den Ravens gepickt, hat dort von 2002 bis 2005 gespielt und dann 2006 bis 2008. Seine Coaching-Karriere begann an der University of Florida, also bei den Florida Gators 2010 als Graduate Assistant, ehe er dann über North Texas, wo er Linebackers Coach war, zu den New York Jets kam. Dort war er Assistant Defensive Line Coach und die Bills fanden das so gut. Dann ist er gleich zum Rivalen gegangen und ist 2013 Defensive Line Coach bei den Bills gewesen. Dann gab es direkt einen Stint als Defensive Line Coach bei den Browns 2014, 2015, ehe er die gleiche Position bei den Texans von 2016 bis 2019 bekleidete. 2020 wurde er dann Defensive Coordinator bei den Texans und ein Jahr später ging er als Run-Game-Coordinator und eben als Defensive-Line-Coach zu den Baltimore Ravens, wo er bis zuletzt Assistant-Head-Coach war und eben überall Defensive-Line-Coach. Das zu unserem neuen Head-Coach. Der gute Mann ist noch nicht so alt, ja, 43 Jahre, hat im Sommer Geburtstag, am 28. Juli, Geburtsjahr 1980. Das sind erstmal die Hard-Fakten zu unserem neuen Defensive-Coordinator. Und ich würde tatsächlich mit dir, Thilo, anfangen. Wie hast du auf diese Benachrichtigung reagiert und wie findest du die Einstellung von Anthony Weaver, also dass wir ihn eingestellt haben? Nicht seine persönliche Einstellung, da hast du gerne auch was zu sagen, aber nicht, dass du die Frage vollkommen falsch verstehst.
Relativ neutral, muss ich sagen. Also ich glaube, ich war einer der wenigen gefühlt dann doch, der hätte Staley, weil wir einfach im System hätten bleiben können. Bei Weaver ist mir das nicht so ganz bewusst, ob da jetzt was für eine Umstellung da ansteht. Also das Fangio-System wird es irgendwie nicht sein. Dafür war er nicht bekannt. Von daher finde ich so eine Systemumstellung in einem wahrscheinlichen nächsten, letzten All-In-Jahr irgendwie schwierig. Er war einmal DC, das kann man, glaube ich, das Jahr bei den Texten, das kann man gut vergessen. Da waren sie, glaube ich, all over Platz 30 gerankt. Also das war jetzt nichts, wo man sich mit schmücken könnte. Die Arbeit bei den Ravens war sicherlich super. Wir wissen nicht genau, wie sein Anteil da wirklich dran war. Er wird in Interviews überzeugt haben, sonst hätten die Dolphins ihn nicht eingestellt. Ich muss aber sagen, es war jetzt nicht, den ich als erstes auf dem Zettel hatte. Da wären andere Kandidaten, wie zum Beispiel auch ein Fraser, hätte ich einfach vom Namen her besser gefunden, hätte mir ein besseres Bauchgefühl gemacht. Das soll jetzt nicht negativ sein. Die mögliche Systemumstellung, die damit ansteht, die macht mir ein bisschen mehr Sorgen, weil ich glaube, wir müssen nochmal ein neues defensives Team irgendwie einüben, einstudieren. Wir haben unter Fangio gesehen, das braucht defensiv einfach Zeit. Zeit, die wir irgendwie nicht mehr haben jetzt gefühlt. Von daher, er hat seine Chance, er soll sie kriegen. Ich gehe da aber relativ neutral dran und so hyped wie einige andere gefühlt bin ich jetzt nicht.
Ja, man muss natürlich sagen, dass das Jahr war das, wo die Texans dann, glaube ich, aber auch extrem abgebaut hatten, all over the place. Das war ja das Jahr, wo Romeo Crennel dann auch der Head Coach wurde oder Interims Head Coach war. Genau, weil der war dort Defensive Coordinator. Kurz nur dazu, das wollte ich kurz gesagt haben. Anthony Weaver hat gedient unter anderem unter Romeo Crennel, Mike Vrabel, zuletzt unter McDonald bei den Ravens. Dort hatte er aber vorher Don Martindale assistiert. Und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht denken, was könnte uns das sagen? Also, Thilo, du hast es schon gesagt, das ist ziemlich interessant. Natürlich, Don Martindale, super aggressive Defense. Mike McDonald ist auch super aggressiv, aber jetzt nicht diese Blitz-heavy Brian Flores-Geschichte. Er hat tatsächlich auch, war es bei den Jets oder bei den Bills dann unter einem, ich glaube, unter einem, der bei Vic Fangio auch in der Lehre war. Also er hat alle oder er hat viele Systeme quasi miterlebt und ich bin gespannt, was er tatsächlich daraus machen wird. Micho, wie hast du diese Verpflichtung aufgenommen und hol du uns doch mal mit deinen Gedanken ab, was du denkst, was, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob die Dolphins jetzt, was tun die Dolphins?
Also grundsätzlich bin ich bei euch beiden. Anthony Weaver ist ein Mann mit viel Erfahrung, der viel gesehen hat, ja. Er hat bei den Ravens, das Linebacker-Korps der Ravens, das war in dieser guten Defense schon ein ordentlicher Baustein. Und ich traue ihm zu, dass er da, dass er auch uns da ordentlich weiterhelfen kann. Aber ich sehe dasselbe Problem wie Thilo, nämlich, dass wir eine Systemänderung haben. Wir werden nicht mehr dieses Fangio-System spielen. Ja, jedes Defense-System braucht eine Weile, aber grundsätzlich sind das Profis, die auch eine gewisse Weile, also auch schon relativ schnell so ein System adaptieren können sollten. Das System von Vic Fangio ist sehr kompliziert gewesen, mit sehr viel Postrotationen und so weiter. Aber wie gesagt, wir vermuten, dass Weaver normalerweise, wenn man so guckt, was er auf dem Weg sonst so gemacht hat, tatsächlich meist in mehr blitzlastigen Defenses gespielt hat. Und dafür haben wir das Personal in der Beziehung gar nicht. Wir müssen sehr viel Man dann wieder spielen. Da ist die Frage, kann er sein System umändern? Es ist seine erste Station diesbezüglich. Zutrauen tue ich es ihm, aber auch ich sehe es kritisch und ich sehe in der Defense bei uns da einen gewaltigen Umbruch vorkommen. Denn tatsächlich glaube ich, dass einige Spieler in der Art und Weise, wie wir sie bisher genutzt haben, nicht unbedingt brauchbar sind. Aber dafür gibt es vielleicht einen anderen Spieler, dessen Aktien jetzt steigen. Aber über den werden wir sicher nachher noch reden.
Ich denke, dass wir über den einen oder anderen sprechen werden. Was ich mir noch für Gedanken gemacht habe, also ich glaube, dass Anthony Weaver genug gesehen hat, um gewisse Sachen zu adaptieren und nicht einfach irgendwas selber, also gar nicht kreativ zu werden und so weiter und so fort. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass er dort Möglichkeiten sieht, verschiedene Systeme miteinander zu verheiraten. Was mir aber noch aufgefallen ist, dass wir haben gar kein Statement direkt von ihm gehört, sondern es gab ein Statement von Mike McDaniel und dort ist tatsächlich so ein bisschen schwingt damit, dass er tatsächlich auch so ein bisschen eher der Philosophie um Mike McDaniel folgt. Also da heißt es im letzten Satz, den fand ich so am herausstechendsten, was das angeht. Through the conversations with him and those who have worked with him, it became clear that we have aligned values in football philosophies and coaching. Also nichts anderes, dass durch die Konversationen, die beiden hatten und die eben, die mit ihm gearbeitet haben. Dadurch wurde es klar, dass die Werte, die er vertritt, also Mike McDaniel und die von Anthony Weaver eben sozusagen eins sind, dass sie beide quasi da gleich dran glauben. Und das war ja immer so ein Ding, was wohl bei Vic Fangio nicht ganz so funktioniert hat. Man hat ja auch den einen oder anderen Spieler so ein bisschen, ja, maulen hören. Das kam ja durchaus bei dem einen oder anderen Interview, gerade bei unseren Corners vor. Ja, aber da scheint es wohl, was das angeht, einen leichten Bruch oder halt eben kein perfektes Alignment mit Vic Fangio gegeben zu haben. Micho.
Ja, das ist das, was man vermutet. Das ist, glaube ich, auch irgendwie so bekannt. Vic Fangio und McDaniel sind ja nun mal auch komplett unterschiedliche Charaktere. Auch von der ganzen Art her. Und da kann ich verstehen, wenn es schon mal knistert auf der anderen Seite. Und das wird immer in so einem Moment kommen. Was soll Mike McDaniel jetzt auch anders sagen? Soll sagen, wir haben uns unterhalten. Ich bin mir nicht sicher, aber wir gucken mal, ob es funktioniert. Ich glaube, das hätte er nie im Leben gesagt. Dafür sind die dann doch zu sehr trainiert. Selbst wenn es so gewesen wäre. Es ist auf jeden Fall ein frischer Name. Und das heißt auch, dass wir nicht ganz so ausrechenbar sind. Und wir sind ja auch mit McDaniel gut gefahren. Also für mich, von meiner Seite aus kriegt er dementsprechend den Benefit of the Doubt. Aber die Aussage, wir fahren dieselbe Philosophie oder sowas, da sage ich ganz klar, das wird jetzt überall gesagt werden. Das werden wir wahrscheinlich in der Offseason noch 10.000 Mal hören.
Tilo, was möchtest du dazu sagen?
Ja, Micho, würdest du denn das Jahr bei den Texans, wo er ja auch DC war, dann komplett ausklammern? Weil da hat er ja schon mal callen dürfen, beziehungsweise nicht callen, aber er war DC und also so ganz neu ist er ja nun nicht.
Nee, aber es ist jetzt kein Name, der schon bei was Gott wie viel Stationen DC war und ständig hin und her wechselt. Wie gesagt, Benefit of the Doubt, ich sag nicht, dass er perfekt ist oder dass er jetzt die perfekten Voraussetzungen hat. Die hatte eigentlich Vic Fangio. Aber ich glaube, dass man dieses eine Jahr dann eventuell als Ausreißer sehen könnte. War doch nur ein Jahr, meine ich, ne?
Ja, ein Jahr.
Also klar, es kann komplett in die Hose gehen, gar keine Frage. Aber wenn ich mit der Einstellung dann rangehe, dann kann ich jede Verpflichtung sehr stark kritisieren. Da habe ich gerade keine Lust zu.
Nee, sehe ich auch so. Also ich wollte es auch nicht kritisieren. Wie gesagt, ich gehe relativ neutral an die Verpflichtung. Es ist jetzt nicht so, dass es einen Hype bei mir auslöst, wie es vielleicht andere Namen hätten getan. Wobei ich auch sagen muss, nach der Fangio, nach der Trennung von Fangio war ich schon so in so einem kleinen Loch. Ich meine, wir haben so viele Off-Season-Probleme vor uns. Das kommt in der Zukunft, wenn wir ausgiebig drüber sprechen. Da hatte ich mich schon darauf gefreut, dass wenigstens Fangio das System bleibt, die Spieler drum um ihn herum groß bleiben können, zumindest in der Secondary, und man da noch einen weiteren Fortschritt sieht. Jetzt stehen wir halt wieder vorm Umbruch. Das ist das, was mir Bauchschmerzen macht. Und Weaver ist halt, wie du schon sagtest, nicht der große Name. Da müssen wir neutral rangehen. Mal schauen. Wir haben ja noch einen zweiten DC jetzt verpflichtet, in Anführungsstrichen. Vielleicht ist das ja die neue Traumkombo.
Ja, aber ganz ehrlich, Tilo, ich meine, die Diskussion hatten wir schon mal. Wenn wir stehen gerade in der Defense, aber auch in der Offense, aber gerade in der Defense stehen wir eh vor einem Umbruch. Wir haben Salary-Cap-Probleme, wir haben Spieler, die zum Teil sehr teuer sind, wir haben Spieler, die überaltert sind, wir haben junge Spieler, die wir eventuell verlängern wollen. Wir stehen eh vor einem Umbruch. Das Vic Fangio-System weiterzuführen hätte uns ein weiteres Jahr All-In gekostet. Und ich erinnere mich, da warst du auch bei, dass wir gesagt haben, ein weiteres Jahr All-In wäre wahrscheinlich Verschwendung. Und von daher ist es eigentlich nur konsequent. Nicht, dass Vic Fangio eine schlechte Defense gecallt hat, darum geht's gar nicht. Aber genauso wie wenn ich das von der offensiven Seite her betrachte und Tua betrachte, dann muss ich das eigentlich genauso von der Defense-Seite her sehen. Und wir haben vielleicht Material, was wir dann sogar abgeben können. Wir haben mit Sicherheit, wie gesagt, wir werden gleich über einige Leute, glaube ich, reden. Und das macht es leichter, wenn wir das System dementsprechend umstellen, glaube ich. Und der Umbruch hätte so oder so kommen müssen.
Da hast du recht. Grundsätzlich, das sehe ich genauso wie du. Da haben wir ja drüber gesprochen. Ich glaube, also das ist nur ein Gefühl. Mein Bauch sagt mir aber, dass die Dolphins das nicht so sehen und dass wir noch mal ein Jahr richtig all in gehen, so viel wie es auch viele fordern. wir massiv Cap investieren werden, weil viele Verträge sind einfach leider nicht dazu da, um sie zu traden oder um zu cutten. Deswegen sagt mir mein Bauch, wir gehen jetzt nochmal richtig all in, werden richtig investieren und da kann einfach so ein defensiver Coaching Change, der auch eine Systemveränderung mit sich bringen wird, einfach noch ein kleiner Baustein in die andere Richtung sein. Das ist das, was ich meine. Der Umbruch kommt, da hast du völlig recht und wir werden uns von Spielern trennen. Stand jetzt tendiere ich aber eher zu, dass man in Miami der Meinung ist, wir gehen nochmal ein Jahr auf das Super Bowl-Fenster. Und das finde ich einfach dann nicht die idealen Voraussetzungen. Mehr kann man nicht dazu sagen.
Ja, ich glaube, wir haben ja alle bisher, oder zumindest du, ich und sonst noch die Leute, die so in meinem Kopf rumschwirren, wir haben alle gesagt, das Super Bowl-Fenster ist nicht mehr existent. Das sehe ich zumindest so.
Ja, ich meine, man kann ihn jetzt für diese 2020er-Saison, wo er dann natürlich DC war, so ein bisschen anzählen. Aber wenn man sich anschaut, es gab einen Justin Reed in dieser Defense. Die Starting Cornerback waren Bradley Roby und Vernon Hargraves. Natürlich J.J. Watt, das war die letzte Houston-Saison mit J.J. Brandon Dune, P.J. Hall, Whitney Merciless mit 30, Zach Cunningham, Tyrell Adams, das war halt auch, also zum Teil Spieler dabei, die woanders niemals irgendwie welche Snaps gesehen haben, die dort starten mussten. Ja, also da würde ich ihm jetzt erstmal auch kein nichts draus drehen, um das mal so auszudrücken. Und er hat eigentlich da, wenn man sich die Liste der Spieler anguckt, die er gecoacht hat, dann hat er da schon in den Defensive Lines auf jeden Fall was bewegt. Und jetzt muss er eben zeigen, dass er da mit der Defense insgesamt auch was auf die Beine stellen kann. Ich habe mich übrigens vorhin kurz erschrocken, als ich geschaut, also nach den, ich wollte ja gucken, bei wem er so DC war, beziehungsweise mit wem er so gecoacht hat auf der defensiven Seite. Ich wusste nicht, dass Matt Burke aktuell Defensive Coordinator der Texans ist. Das war mir tatsächlich entgangen. Also Matt Burke, für jeden, den er nicht kennt, das war unser Defensive Coordinator 2017 und 2018 unter dem Head Coach Adam Gase. Ja. Nur falls ihr euch wundert, woher ihr diesen Namen kennt. Ich dachte eigentlich nicht, dass er nochmal so einen Job bekommt. Aber nicht nur Anthony Weaver ist neu bei uns, sondern wir haben auch einen Abgang, und zwar unser Linebacker-Coach Campanil, den wir auch unter anderem für die DC-Position so irgendwie im Auge hatten, vielleicht, weil der ja auch bei Hard Knocks so einen irgendwie guten Eindruck gemacht hat von dem, was ich gelesen habe. Und dort haben wir eine Person geholt, die ist jetzt unser Linebackers-Coach und der Run-Game-Koordinator. Und zwar handelt es sich dort um Joe Barry. Joe Barry, kennt ihr vielleicht, der war die letzten 3 Jahre Defensive Coordinator bei den Green Bay Packers. Und die Green Bay Packers, die waren diese Saison, was die Defense angeht, das war tatsächlich eher mau, weswegen er logischerweise auch nicht mehr Defensive Coordinator dort ist. Aber Micho, da würde ich dir den Vortritt lassen tatsächlich. Wie siehst du das? Einmal der Abgang natürlich von Campanile und jetzt Joe Barry, der DC war. Das sah jetzt nicht so mega krass gut aus, der aber in seiner Karriere natürlich eine lange Geschichte hat. Ich meine, er war davor bei den Rams Assistant Head Coach, also wie heißt denn der noch? Der Head Coach der Rams, jetzt habe ich seinen Namen tatsächlich nicht im Kopf.
Sean McVay?
Genau, der Blondie. Dort war er Assistant Head Coach. Also er scheint ja zumindest ein gewisses Renommee aufgebaut zu haben. Wie siehst du diese Verpflichtung?
Also ich finde die Verpflichtung eigentlich tatsächlich relativ gut. Das ist Erfahrung, die wieder reinkommt. Und man muss ganz klar sagen, Joe Barry sah jetzt nicht überragend aus, was er vielleicht bei Green gemacht hat. Aber es war solide. Er hat aus einem Team, wo es tatsächlich gar nicht viel zu holen war, eine solide Unit geformt, die immerhin ja auch eine Runde weitergekommen sind als wir. Von daher glaube ich, das bringt einfach Stabilität mit rein. Und Linebacker ist seit Jahr und Tag, also solange ich mich eigentlich fast erinnern kann, eine Schwäche von uns. Und warum dann nicht? Also ich sehe es äußerst positiv. Anders, viel anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Nein, ich bin vielleicht nicht euphorisch, aber ich glaube, da haben wir ein schönes Defense-Team zusammen, wenn die zusammenarbeiten können. Aber das ist, hat man ja immer die Frage. Also von daher.
Hätten wir ihn geholt, wenn die nicht zusammenarbeiten können? Also die haben ja nicht gesagt, wir hiren jetzt Joe Barry und Defensive Coordinator ist uns egal.
Nee, das stimmt. Aber oftmals weiß man es erst hinterher.
Okay, Thilo, wie siehst du das?
Ein bisschen anders. Also ich finde auf der einen Seite so ein bisschen komisch, dass er jetzt der Run-Game-Koordinator ist und die Packers hatten eine Bottom-5-Run-Defense. Das ist so ein bisschen komisch. Passing hätte ich verstanden, denn da waren sie im letzten Jahr relativ gut, aber Run-Game war katastrophal. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz, wieso er jetzt gerade dafür verantwortlich ist. Aber ansonsten, Gott, er hat Erfahrung. Ja, ich denke, das ist erstmal nicht schlecht, da wird er Expertise mit reinbringen, aber noch ganz kurz zu Micho. Micho, du hast gesagt, er hat aus der Packers Defense viel in den Jahren rausgeholt, also die Packers Defense war irgendwie gefühlt in den letzten zwei Jahren, so wie ich das immer auf dem Schirm hatte, immer so ein Dark Horse für eine Top 5, Top 3 Defense, das waren sie nie. Dann gab es diese ominösen Seiten mit firejoeberry.com und pipapo und er war eigentlich seit Jahren angezählt. Also ich finde nicht, dass er aus der Packers-Defense so viel rausgeholt hat. Er ist jetzt bei uns natürlich nur erstmal Linebackers-Coach. Das ist eine namhafte Verpflichtung. Da hoffe ich auch nur, dass das Zusammenspiel funktionieren wird. Und wie gesagt, das mit dem Run-Game finde ich so ein bisschen fragwürdig, wieso da diese Expertise herkommt, weil eigentlich das Passing-Game bei den Packers gut war und nicht andersrum. Aber auch da, Chance verdient. Wir gehen da ganz neutral ran. Ich bin nicht so euphorisch wie Micho, der sagte, super Verpflichtung. Ich sehe das erstmal, ja, ist okay. Gucken, was draus wird.
Was wird, ja. Also ich bin tatsächlich gespannt. Ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Ja, ich meine, unser Linebacker-Korb war sowieso sehr, sehr dünn besiedelt und ja, ich meine, da hatte man dann zwei gute Spieler, die auch aus denen viel rausgeholt wurde. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich da mit meiner Einschätzung hin soll. Das ist echt so ein bisschen schwierig. Und du hattest gerade schon angesprochen, also die letzten drei Jahre war halt nach EPA per Play und nach Defensive Success Rate waren die Packers echt alles andere als gut und da waren sie tatsächlich zweitletzter in beiden Kategorien, also auf die letzten drei Jahre gesehen. Dieses Jahr waren sie im Mittelfeld, was die beiden Werte angeht, also EPA erlaubt per Play und auch die Rush Success Rate. Das war okay und ja, nach DVOA waren sie dann auch irgendwo im unteren Bereich, also es hatte seine Gründe, warum er nicht mehr Defensive Coordinator war oder jetzt auch nicht mehr Defensive Coordinator ist. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das Ganze bei uns dann anstellen wird. Na, da darf man da drauf gespannt sein, gerade in Kombination mit dem neuen Head Coach. Ich stehe dem Ganzen grundsätzlich erstmal positiv gegenüber, weil ich glaube, auch die Kombination aus Weaver und Mike McDaniel muss gut funktionieren. Ich glaube, das wird sie tun. Von dem, was ich bisher miterlebt habe und auch so wie die anderen oder was man von den Ravens gelesen hat und gehört hat, über Weaver gesprochen wird, das sieht an anderen Stellen, zum Beispiel bei Joe Bay, schon deutlich anders aus. Und eine Frage habe ich tatsächlich noch an euch beide. Anthony Weaver ist auch jemand, dem man Head-Coaching-Potenzial zusagt. Jetzt stellen wir uns vor, er macht einen guten Job, ja, das ist schon mal cool, ja, weil, also, er bekommt nächstes Jahr einen Head-Coaching-Posten. Ist das etwas, was uns eigentlich daran hindern sollte, so einen Coach einzustellen, oder sagen wir, hey, nee, das ist eigentlich egal, wir müssen da einfach die beste Person finden, Thilo?
Ich sag, das ist der Plan, weil dann holen wir Bill Belichick. Eindeutig. Nein.
Okay.
Das wäre doch was, oder nicht? Den als DC das. Noch? Also ich würde es gut finden. Ich weiß nicht. Nein, das darf uns nicht abhalten. Wenn wir so denken, dann hat man verloren. Auf der offensiven Seite ist die Gefahr mittlerweile größer, wobei uns ein Ben Johnson jetzt auch das Gegenteil bewiesen hat, dass er bei den Lions bleibt. Das darf uns nicht abhalten und ich glaube, die Gefahr nach einem Jahr ist noch nicht so groß. Wenn die Defense durch die Decke geht, wird er Interviews kriegen. Aber dann hatten wir eine überragende Defense. Das ist ja super. Also ich glaube, wenn man so denkt, dann hat man verloren. Von daher alles gut. Ja.
Micho, würdest du das unterschreiben?
Ja, also du holst den bestmöglichen Mann für den Job. Und die Regeln des Geschäfts besagen mal, wenn der Erfolg hat, und irgendwo Headcoach wird, dann wird er halt irgendwann Headcoach. Aber dann könntest du nie den besten Mann holen. Aber wir wollen den besten.
Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, mit Weaver als Defensive Line Coach und das Talent, was wir in der Defensive Line haben, jetzt mal von unserem, wo wir noch nicht wissen, was passiert, Christian Wilkins, abgesehen haben wir da einfach Riesentalent. Da bin ich tatsächlich gespannt, weil er hat bisher sehr, sehr viel aus den Spielern. Er hatte sehr, sehr gute Spieler, die aber auch zum Teil wegen ihm sehr, sehr gut waren. Und da darf man gespannt sein, wie sich das entwickelt. Gut, habt ihr sonst noch etwas, was ihr zur Defense sagen wollt, zu dem Signing oder allgemein zu dem Koordinator oder zu dem, was passieren könnte oder irgendwas, wovor ihr Angst habt?
Ne, wir könnten ja nur ganz kurz erwähnen, dass das noch eine andere Veränderung gab. Unser Outside-Linebackers-Coach Bobby Slowik bleibt im Team. Wir wissen aber noch nicht genau, als was. Nee, Bobby ist der Offensivkoordinator der Texans, Ryan Slowik. So, bleibt im Team. Wir wissen aber noch nicht genau, als was. Und dafür haben wir uns Ersatz geholt. Ich meine von den Titans, Ryan Crow. Ja, mal schauen. Das ist so, glaube ich, die letzte Veränderung im Coaching-Staff, die wir so haben. Da wird sicherlich noch was kommen, kann ich mir vorstellen.
Ja, das denke ich auch. Also, J.J. Watt hat sich auch sehr, sehr positiv geäußert, habe ich jetzt gerade noch mal gesehen. Das wurde mir gerade noch mal in meiner Timeline gespielt. Ich bin noch zufriedener. Ja, also wenn J.J. Watt sagt, dass das ein guter ist, dann gibt es dort keine Zweifel. Ob es Zweifel an der Defense der Miami Dolphins gibt, das werden wir jetzt in dem nächsten Teil ein bisschen unter die Lupe nehmen. Die Dolphins Defense am Ende, wenn man es auf die Fakten runterbricht, war, was das DVOA angeht, auf Platz 19 in der NFL, also einfach im Mittelfeld, und ebenso waren sie nach EPA per Play im Mittelfeld, da waren sie nämlich auf Platz 15, beziehungsweise, ja, auf Platz 15, genau. Also dort, war man insgesamt über die ganze Saison eine Mittelfeldmannschaft. Auch Success Rate war bei 16%, das wäre doch ein bisschen wenig gewesen. Oder es wäre extrem wenig gewesen, weil die beste Mannschaft dort mit Success Rate waren die Cleveland Browns mit 36,5. Gut. Insgesamt war das über die ganze Saison eine sehr, sehr durchschnittliche Leistung. Aber die ganze Saison war ja auch ein Auf und Ab, würde ich behaupten. Und bevor wir in die einzelnen Positionsgruppen gehen, Thilo, darfst du gerne sagen, was du so allgemein von der Defense, ich habe so ein bisschen jetzt Zahlen runtergerattert, aber was du allgemein für einen Eindruck von unserer Defense hattest?
Ja, besser als die Zahlen sagen. Also ich glaube, wir sind alle reingegangen, relativ gehypt und hatten so die Erwartung, dass wir da irgendwie eine Top 10, Top 5, irgendwie sowas, dass uns sowas präsentiert wird. Wir hatten nie unsere Defense auf dem Platz, das wissen wir alle. Wir hatten so viele Verletzungen. Erst hat Ramsey gefehlt, dann sind uns die Edge Rusher weggebrochen, die Linebacker waren verletzt. Wir hatten nie unsere Defense so richtig auf dem Platz und trotzdem fand ich sie über Strecken gut. Also wir hatten natürlich die Ausreißer in Buffalo drin und natürlich ganz zum Schluss gegen Baltimore. Ansonsten hatten wir viele, viele grundsolide Spiele, wenig richtige Dominante, außer natürlich das Spiel in New York, wo wir mal 0 Punkte zugelassen haben, aber sonst war es oft wirklich grundsolide und ich glaube, mit weniger Verletzten wäre da richtig viel drin gewesen. so viele Verletzte, wie auf der defensiven Seite hatten, hatte fast kein NFL-Team. Von daher, die Erwartungen wurden leider nicht ganz erfüllt. Das hatte aber seine Gründe. Deswegen hätte ich ein zweites Jahr richtig gut gefunden in diesem System. Ja, die Zahlen sagen Mittelfeld. Der Eye-Test war oft, fand ich, gerade so in diesem mittleren Stretch besser. Ich meine, wir waren ja alle nun auch in Frankfurt da und haben das Spiel gegen die Chiefs gesehen. In der zweiten Halbzeit war das defensiv dominant. Und auch sonst hatten wir viele super Spiele dabei auf der defensiven Seite. Leider hat es gegen die Top-Teams mal wieder nicht geklappt, defensiv wie offensiv. Da muss man sich wirklich mal überlegen, warum. Mitte der Saison haben wir das mal so ein bisschen als Quatsch abgetan. Jetzt am Ende muss man irgendwie sagen, irgendwie bleibt es so stehen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich war von der defensiven Seite nicht enttäuscht. Gerade zum Schluss und dann mit den vielen Verletzten war das eher sogar eine positive Überraschung. Von daher, defensiv allgemein gesprochen, bin ich zufrieden mit der Saison.
Micho, bist du auch zufrieden gewesen mit der Saison?
Jein. Wie immer ein klares Jein. Ich gebe Tilo recht, wir hatten nie die vollständige Defense wirklich topfit dabei, so wie es eigentlich sein sollte. Und dafür, gerade mit den Verletzungen zum Ende hin, hat die Defense super performt. Als Jalen Ramsey dann kam, du hast das Stichwort genannt, Kansas City, da hatten wir eine Top-5-Defense. Bradley Chubb, den ich am Anfang der Saison A kritisiert habe, und meiner Meinung nach, ich bleibe auch bei der Kritik immer noch zurecht, hat sich dann ja ganz extrem zum Beispiel gesteigert. Das hat alles sehr gut dazu geführt. Und Vic Fangio hat auch bewiesen, dass er auch sein System umstellen kann. In der Beziehung sage ich also von wegen, das war tatsächlich eine gute Leistung. Und vor allen Dingen später besser als unsere Offense-Leistung. Aber, das sehe ich als Problem an, ich glaube, dass die Vic Fangio-Defense extrem ressourcenfressend ist. Und das hat man halt eben gesehen. Um diese Art von Defense zu spielen, braucht man spezielle Spieler und sehr, sehr gute Spieler. Ja. Und diese Spieler auf Dauer zu halten, um die Defense da dementsprechend auf dem Level auch halten zu können, das wir zwischenzeitlich gespielt haben, ist ein Kraftakt, der einen halt in die Cap-Hölle bringt, muss man ganz klar sagen. Und das ist auch nicht lange durchzuhalten. Und das sehe ich wiederum negativ. Aber rein von der Leistung her muss ich da wirklich den Hut ziehen. Auch vor den Spielern, die er entwickelt hat. Auch da muss ich, oder wie die sich weiterentwickelt haben, da muss ich ganz klar sagen, Respekt, Vic Fangio, das hast du gut gemacht.
Wundervoll. Und damit haben wir jetzt die Defense abgehandelt. Nein, natürlich noch nicht. Wir können eine halbe Stunde, das wäre echt, damit würden wir euch wahrscheinlich enttäuschen. Zu Recht auch. Aber wir gehen natürlich jetzt in die Detailbetrachtung. Und Tilo, das ist, glaube ich, deine erste Feedback-Runde ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Also deine erste Einschätzung der Saison. Darfst du dir natürlich als erstes einen Mannschaftsteil aussuchen, also eine Positionsgruppe, über die du sprechen möchtest in der Defense.
So, Entschuldigung. Ja, ich würde vorne anfangen tatsächlich in der Defense. Fangen wir mit Wilkins, Davis und Zach Seeler an. Das ist nämlich für mich tatsächlich die Position, wo wir wahrscheinlich vor dem größten Umbruch stehen, weil die auch so überraschend gut war. Also Davis wird uns verlassen, Wilkins hoffentlich nicht. Und dann haben wir noch Zach Seeler. Das ist für mich so die Überraschung der Saison. Also Zach Seeler, 10 Sacks, super dominant oft, gerade gegen den Run. Ist für mich so ein Spieler, der völlig unter dem Radar fällt. Ich weiß nicht, wie viele in der NFL-Bubble, ich sag mal in der neutralen Bubble, Zach Seeler auf dem Schirm haben. Vielleicht ein paar mehr als noch vor ein paar Jahren, aber der ist konstant so gut. Ich bin richtig froh, dass wir da mit ihm verlängern konnten. Und gerade, also die Line, da haben wir wirklich richtig, richtig gut, dominant spielen können. Und das war so der Anker für mich. Die Jahre noch davor, unter Flores war es dann immer die Secondary. Das wurde besser, kommen wir später zu, aber gerade die, also Nose-Tackle-Position und Interior D-Line war für mich die herausragende Position und wirklich eine positive Überraschung. Bei Wilkins wusste man es, aber dass das auch mit Sila und Davis so gut geklappt hat, war in weiten Teilen dann gegen Ende der Saison wirklich, wirklich schön anzusehen. Gerade als wir auf Outside nur noch Van Ginkel hatten, haben die drei da die Rollen übernommen und haben uns teilweise in den Spielen gehalten. Das war einfach positiv. Da muss man einfach einen Hut vorziehen. Und ich glaube, ein Christian Wilkins hat gezeigt, dass er ein Top 5 Interior D-Liner ist, der jetzt leider wahrscheinlich so bezahlt werden will. Und ob wir das können, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ja.
Ja, Frechheit, dass die Leute bezahlt werden wollen, wenn sie gut spielen. Aber Micho, wie hast du denn die Leistung unserer D-Line oder wie schätzt du die Leistung unserer Defense ein oder D-Line so?
Herausragend. Also ich sag mal ganz klar, Prunkstück Nummer 1, ganz klar Interior D-Line. Ich sag, Christian Wilkins müssen wir halten. Zach Sila war ein sehr preisgünstiger, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her einfach ein sehr günstiger Spieler, weil viele nicht erwartet haben, dass er so gut spielt. Aber er hat ja auch schon vorletzte Saison gut gespielt. Nicht nur die letzte. Das war also zu erwarten. Und natürlich will der auch bezahlt werden. Und Davis als Nummer 3 wird mit Sicherheit dann auch mehr verdienen können. Und wir können nur einen von den dreien wahrscheinlich halten. Und das muss in meinen Augen Christian Wilkins sein. Aber das war schon ein richtiges Prunkstück, was uns tatsächlich auch, nachdem unser Pass-Rush weggefallen war, so ein bisschen den Arsch gerettet hat. War dementsprechend, also was Christian Wilkins zum Beispiel da wieder geleistet hat, zwischenzeitlich, da kann man nur staunen. Und ich möchte noch mal an eine alte Roster-Weisheit erinnern. Und ja, Weisheiten hin und her und Ausnahmen bestätigen die Regel und so. Aber man sagt immer, man beginnt einen Roster zu bilden an der Line, und zwar von innen nach außen. Und da hätten wir den Anker mit Christian Wilkins.
Ganz kurz dazu, Micho, ja. Zach Sila haben wir noch unter Vertrag.
Den haben wir noch unter Vertrag?
Der hat verlängert, ja. Der hat nächstes Jahr, spielt, glaube ich, für knapp 10 Millionen oder so. Der hat verlängert, den haben wir noch.
Herausragend. Also ganz ehrlich, nochmal, ich bestehe da drauf. Und auf Dauer macht es halt Sinn. Auf beiden Lines anfangen und von innen nach außen. Offense werden wir ja ein andermal drüber sprechen. Aber bei der D-Line hätten wir damit einen perfekten Anker. Die beiden können Druck machen, und zwar Inside-Druck, was so gut wie kein Quarterback mag. Das heißt, sie unterstützen den Pass-Rush. Sie stoppen den Run. Sie sind in den Köpfen der Quarterbacks drin. Da fängt alles mit an. Und mit den beiden kannst du tatsächlich jedes System spielen. Mit so dominanten und so guten Inside-Linern kannst du tatsächlich was machen. Klar, das sind jetzt keine Damo Kong Su 3-Gap-Nose-Tackles oder so. Aber die machen es mit der Athletik, mit der Intelligenz wirklich hervorragend. Und sie sind, da werdet ihr mich jetzt wahrscheinlich sicherlich eines Besseren belehren mit irgendwelchen Zahlen. Meiner Meinung nach sind sie im Pass-Rush besser als in der Run-Defense. Aber auch in der Run-Defense brauchen sie sich nicht zu verstecken. Und Tino hat gerade eben gesagt, Christian Wilkins, Top 5 Interior D-Liner, wenn nicht Top 3.
Ja, das dem würde ich tatsächlich nicht widersprechen. Tilo, gibt es da etwas, was du ergänzen möchtest?
Nee, tatsächlich. Also Top 3 würde ich sagen nein, weil das sind Chris Jones, McDonald und Dexter Lawrence. Aber dann kommt irgendwann schon Chris Wilkins. Und wir können ja mal ganz grob so in die Runde werfen. Franchise-Tag, gut 20 Millionen oder Backloaded verlängern? Was ist eure Meinung?
Uff, ganz, ganz schwierig. Tech and Trade. Ich glaube, ich würde ihn gerne, aber ich glaube, es ist nicht realistisch. Das ist, glaube ich, das, was ich, wie es beschreiben würde. Ich würde ihn halten wollen, aber wenn wir einen Tech and Trade machen könnten, weil wir keinen anderen Spieler haben, den wir taggen sollten, glaube ich, wäre das für mich eine Möglichkeit, vielleicht noch was rauszuholen. Micho, wie siehst du das?
Ja, also ich meine, für Christian Wilkins, sage ich ganz ehrlich, meiner Meinung nach an die Schmerzgrenze gehen. Mein Problem ist, dass die Alternativen halt unglaublich sind. Dieser Franchise-Tag gibt dir halt ein Jahr. Nur wenn, und nimmt die halt die Option in anderen Fällen. Ist aber okay. Ich sehe jetzt tatsächlich dieses Jahr noch keinen anderen, den man den Franchise-Tag gibt. Aber man steht nächstes Jahr vor demselben Problem. Und wir sind ja, wir hatten ja festgestellt, zumindest ist das meine Prämisse, dass wir dieses Jahr halt eben nicht all-in sind. So. Backloaded. Ein Backloaded-Vertrag schlägt dir immer, immer irgendwo nachher die Beine unter den Füßen weg. Die Erfahrung habe ich gemacht. Also, nicht persönlich, aber ne, wenn ich mir das angucke. Ich bin totaler Fan von Frontloaded-Verträgen. Das geht aber nur, wenn du den entsprechenden Capspace hast, den wir leider nicht haben. Aber, ich wiederhole nochmal, die Line von innen nach außen. Und Christian Wilkins ist der Ankerpunkt, um den wir unsere Defense herum aufbauen sollten. Und von daher absolut an die Schmerzgrenze gehen.
Okay, dann schauen wir einfach mal, wie das weiter funktioniert. Micho, wenn du schon dabei bist, dann darfst du gerne jetzt dir überlegen, über welchen Defensive-Teil du jetzt sprechen möchtest.
Ja, dann gehen wir tatsächlich von innen nach außen, nehmen wir unsere Edge-Rusher bzw. Outside-Linebacker. Die mussten ja auf beide spielen. Und da haben wir eigentlich vier Namen, über die wir vor allen Dingen reden müssten. Klar, Bradley Chubb, Jalen Phillips, Emmanuel Ogbah, ich rede jetzt nicht von den Replacements, die später reinkamen, und natürlich Andrew Van Ginkel. Und was wir für ein großes Problem später, also erstmal, Jalen Phillips hat noch Potenzial nach oben, hat aber trotzdem schon extrem gut gespielt. Bradley Chubb hat sich sehr, sehr gut gesteigert und der Ausfall der beiden war natürlich dramatisch. Wenn ich mich für einen der beiden entscheiden müsste, wäre es eindeutig der jüngere Jalen Phillips. Und ja, es heißt dann wieder verletzungsgeplagt und hin und her. Aber nochmal, Jalen Phillips hat eigentlich meistens Non-Football-Injuries gehabt. Das war jetzt die erste schwere Verletzung. Bradley Chubb hat schon mehr gehabt, meines Wissens, in seinem Leben, in seiner Karriere. Und deswegen würde ich da eher auf Jalen Phillips gehen. Jalen Phillips ist noch unter seinem Rookie-Vertrag. Das heißt, von wegen, um den kann man gut aufbauen. Bradley Chubb wäre einer, den ich gerne traden würde, bin ich ganz ehrlich. Nicht, weil er schlecht gespielt hat. Er hat am Anfang war er nicht besonders produktiv, das muss man ganz klar sagen. Das hat er aber nachher deutlich gebessert. Also, ne, ob es jetzt an ihm liegt oder dem Scheme, keine Ahnung. Möchte ich jetzt, kann man nur spekulieren. Aber er ist ein Spieler, wo ich sage, den kann man am ehesten ersetzen. Er ist der am ehesten Abkömmliche. AVG hat sich einen dicken Vertrag verdient. Und AVG werden wir dementsprechend, glaube ich, leider nicht halten können. Würde ich gerne. Und ich glaube, dann laufe ich bei Rico auch offene Türen ein. Aber ich glaube nicht, dass wir das können. Und jetzt kommt der große Unterschied von AVG, Jalen Phillips und Bradley Chubb und warum ich tatsächlich die Reihenfolge habe von dem, wie wir sie halten sollten, von den dreien, wären tatsächlich oder wäre tatsächlich Jalen Phillips an Nummer 1, AVG an Nummer 2, Bradley Chubb an Nummer 3. Denn gerade Jalen Phillips, aber auch AVG haben nachher bewiesen, dass sie noch eine weitere Dimension reinbringen, die extrem wichtig war. Und das ist das Covern. Man konnte gerade in der Line mit ganz anderen Stunts, mit ganz anderen Formationen und Rotationen spielen, einfach weil die beiden auch fähig sind, tatsächlich zu covern, die Red Zone zu covern, teilweise Tight Ends zu covern, gleichzeitig einen Anker gegen den Run zu setzen, also sehr, sehr vielseitig sind. Während Bradley Chubb, und das ist jetzt sehr einseitig formuliert, das weiß ich auch, aber eigentlich eher der reine Pass-Rusher ist. Genauso wie Emmanuel Ogbah. Emmanuel Ogbah hat in meinen Augen nicht seinem Vertrag gemäß gespielt, aber auch nicht schlecht. Emmanuel Ogbah könnte man meiner Meinung nach da bleiben, wenn er als Backup deutliche finanzielle Abstriche machen würde. Wird er wahrscheinlich nicht. Und es ist natürlich, wenn man irgendwo was reinmachen muss, der Erste, der aus diesem Tandem gehen muss. Die anderen Spieler waren ja vor allen Dingen Spieler, die man, ja, mit denen man einfach nur Lücken füllen sollte. Wir haben jetzt leider nicht ganz so viel Draftkapital, aber ich glaube, ich würde auf Jalen Phillips setzen. Wenn ich noch ein bisschen was für AVG erübrigen könnte, werde ich aber nicht können. Bradley Chubb abgeben. Und dann würde ich gucken, dass ich in den späteren Runden, ob ich mir da irgendwo was rauspicken könnte. Irgendwie, dass ich da versuche, mir einen Edge-Rusher zu holen, weil die kriegt man gerne mal auch in späteren Runden und die können dann teilweise auch schon was. Also das muss man jetzt, nicht immer sagen, dass es immer nur der First-Rounder sein muss und da dann eventuell zuschlagen. Aber wenn man von den Verletzungen absieht, haben die D-Line komplett gemacht und haben dazu geführt, dass das zeitweise richtig, richtig gut sah, sodass man auch kein Shootout mitgehen musste. Wir mussten nicht jedes Mal 40 Punkte machen. Auch dank unserem Pass Rush.
Thilo, da schreibst du das so?
Nicht ganz. Aber lass uns mal beim Sportlichen anfangen. Also sportlich gesehen hat Micho völlig recht. Es waren selten alle drei beziehungsweise vier auf dem Platz. Und wenn sie mal da waren, gerade Phillips und Chubb zusammen, das war ein überragendes Duo. Also da braucht man sich vor wenigen Teams in der NFL verstecken. Das hätte uns richtig Spaß machen können. Und deswegen ist es auch so ärgerlich, dass wir das ganz wenig gesehen haben. Ich glaube, die haben nur in drei oder vier Spielen wirklich zusammengespielt. Ja, schade. Ich glaube, das Potenzial ist da. Wo ich nicht ganz so mitgehe, ist, Micho sagt, dass Chubb ein Trade-Kandidat ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich gehe nicht stark.
Der Vertrag.
Ja, genau, der Vertrag. Wenn man da sich mal reinguckt, da haben wir eigentlich nur eine Möglichkeit, den Ganzen nochmal umzustrukturieren. Dann kriegen wir nämlich 14 Millionen raus. Ein Trade bringt uns fast 22 Millionen Dead Cap. Das können wir uns nicht erlauben. Das zahlt auch keiner. Also ich denke, Chubb und Phillips, das wird unser Duo sein. Von Van Ginkel werden wir uns verabschieden müssen. Und Ogba, hast du schon gesagt, da sparen wir auch 14 Millionen, der wird auch weg sein. Also das können wir uns einfach nicht erlauben. Und dann wird die Nummer 3, / Nummer 4 werden über Free Agency irgendwas Günstiges plus Draft kommen. Aber ich denke, Phillips und Chubb werden unser Pass Rush 1 und 2 sein. Nächstes Jahr hoffentlich fit zum Anfang der Saison. Da ist ja auch so ein bisschen Fragezeichen drauf. Wenn die wirklich zusammen spielen, ist das für mich, also auf jeden Fall hat das Potenzial, ein Top-5-Duo zu sein. Bradley Chubb war für mich Mitte der Saison mal unser Breakout-Spieler. Ich hatte das ähnlich gesehen wie du. Ich habe den Trade kritisiert. Die Leistung am Anfang war auch nicht gut, aber der hat sich nach und nach so gut gesteigert. Ich glaube, er hat jetzt die meisten Force Fumbles in der ganzen Liga und das noch nicht mit allen Spielen. Also Chubb Phillips, super. Wenn wir da Interior so bleiben können, ist unsere Front überragend, also da brauchen wir wirklich uns keine Sorgen machen. Wie gesagt, Ogba wird uns auf jeden Fall verlassen, Van Ginkel kann ich mir auch leider nicht vorstellen und bei Chubb kann ich mir durchaus vorstellen, dass da eine Umstrukturierung ansteht, weil da kriegen wir das Geld, was wahrscheinlich gebraucht wird für einen weiteren Angriff. Ja.
Wunderbar. Dem würde ich gar nicht so viel hinzufügen wollen, außer dass es natürlich alles tun würde, um Andrew Van Ginkel zu halten, aber das ist nichts Neues. Er hat sich einfach wirklich da extrem in den Vordergrund gespielt. Nach PFF sogar der siebtbeste Edge Defender. Das ist schon, also er hat auch eine Elite Grade. Bradley Chubb war an 12 und Jalen Phillips an 25. Also wir hatten die drei Edge Rusher unter von 112 und in den Top 25. Das ist schon absurd gut. Kommen wir dann zu den Linebackern. Über die drei würde ich tatsächlich gerne sprechen. Zum einen ist es Jerome Baker, ja, den wir alle schon lange bei uns kennen. Und zum anderen war es eben David Long. Ich fand beide gar nicht so schlecht. Das Thema ist halt, also gerade gegen den Lauf war das wirklich sehr gut. Da haben sich die beiden ergänzt, weil Baker ja eher tatsächlich im Pass Rush und auch in der Coverage besser war und Long eigentlich stark gegen den Lauf ist. Das war auch so in dieser Saison, würde ich sagen, der Fall, wenn ich das mir so überlege und durch meine Notizen gegangen bin. Aber es war halt auch nicht überragend. Also es war wirklich gut, würde ich sagen. Von meiner Sicht, aber das gerade in der Umsetzung des Schemes war es dann manchmal doch irgendwie hat es dann doch nicht so gepasst. Also ich fand David Long noch besser als Baker, aber ich fand Baker auch zum Beispiel besser als letzte Saison, aber irgendwie, ja, sie waren gut, aber es war auch irgendwie, hätte ich mehr erwarten können, weil unsere Defensive Line so gut war, oder hat das Scheme einfach da überhaupt nicht gepasst. Ich habe da nicht so die große Antwort drauf gefunden, muss ich gestehen. Insgesamt war ich nicht unzufrieden, aber es hat jetzt auch nicht für große Jubelsprünge gesorgt. Das, was ich tatsächlich noch sehr positiv hervorheben möchte, ist, dass Duke Riley reingekommen ist und den fand ich einfach, die Snaps, die er gespielt hat, kam rein und er hat für mich bei den fast 500 Snaps, die er gespielt hat, das fand ich richtig, richtig, richtig stark. Eine Geschichte, wo ich jetzt noch so ein bisschen auf dem Schlauch stehe, ist tatsächlich unser 22er Third-Round-Pick Channing Tindall. Der hat 12 Defensive Snaps gesehen, das ist halt nichts. Da, ja, bin ich über die Saison gesehen so ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Weil ich hatte eigentlich mir erhofft, dass er spielt, aber er hat nicht gespielt und dementsprechend, ja, ist das einfach schade. Thilo, Linebacker, was sagst du dazu?
Ja, du hast vieles gesagt. Channing Tindall sehe ich genauso. Ich hoffe, dass es nicht der nächste Noah Igbinoghene wird. Natürlich kein First-Rounder, aber wir hatten alle, glaube ich, größere Hoffnung. Kein guter Weg. Letzte Chance wahrscheinlich dieses Jahr. Und ansonsten hast du das ganz, ganz gut gesagt. Also David Long fand ich auch überraschend gut. Den fand ich wirklich grundsolide. Genau das habe ich erwartet. Das hat er auch erfüllt. Baker war auch besser. Nur Baker kriegt halt sehr viel Geld. Und dafür ist sein Play nicht so, wie es ist. Grundsolide. Ich meine, man muss auch ehrlich sein, Inside-Linebacker-Play in der heutigen NFL, wenn es nicht gerade Fred Warner ist, aber löst das irgendwo Jubelstürme aus? Wenn das gut ist, sind wahrscheinlich alle zufrieden und es war irgendwie gut. Meist unauffällig. Also man hat schon gesehen, als Baker sich verletzt hat, dass da irgendwas fehlt. Das hat man schon gesehen. Bei Baker passt halt im nächsten Jahr das Finanzielle leider nicht. Deswegen werden wir da, denke ich mal, auch eine Veränderung sehen. David Long haben wir noch. Und das finde ich auch gut. Denn der hat da schon eine gewisse Stabilität reingebracht, die wir in den Jahren davor so nicht hatten. Da haben wir immer drüber gesprochen, dass Inside Linebacker eigentlich eine Schwäche ist. Das war es dies Jahr nicht. Und von daher ist das so eine Position, die zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen unterm Radar fällt. Und wenn man da nicht besonders negativ auffällig wird, dann ist es oft ein gutes Zeichen. Und das war es für mich. Einzig Channing Tindall, das ist wirklich leider eine Enttäuschung. Da waren wir alle, glaube ich, nach dem Draft deutlich positiv gestimmt. Das hat er leider nicht erfüllen können. Nächste Chance, wir hoffen das Beste. Wahrscheinlich brauchen wir ihn auch in einer größeren Rolle.
Dann schauen wir mal, ob er die erfüllen kann. Und Micho, gibt es noch Dinge, die du ergänzen möchtest zu den Linebackern?
Ja, David Long. Tatsächlich finde ich, dass der Kerl gut gespielt hat. Ich habe sogar fast noch ein bisschen mehr von ihm erwartet. Ich habe erwartet von wegen, dass er Baker als Nummer 1 Linebacker ablöst. Das hat er nicht ganz geschafft, das lag aber auch an seiner Rolle. Aber mit ihm bin ich echt zufrieden. Und mit Baker, der Kerl ist einfach ein Phänomen. Der spielt meistens zu Beginn der Saison nicht gut und steigert sich, der beißt sich regelrecht in jede Saison rein. Und wo Baker besonders gut ist, ist, wenn es ans Blitzen geht. Da ist er hat eine ordentliche Geschwindigkeit. Er versteht, glaube ich, auch da die Line, die O-Line entsprechend zu lesen. Und in der Defense, die wieder mehr blitzt, kann ich mir vorstellen, dass Baker wieder eine bessere Rolle spielt. Grundsätzlich gebe ich euch aber recht, aus finanziellen Gründen werden wir Baker wahrscheinlich gehen lassen müssen. Aber ich kann mir vorstellen, könnte mir sonst vorstellen, dass er in dieser Defense tatsächlich in der Lage ist, nochmal ordentlich gute Zahlen zu produzieren.
Wunderbar. Dann die Einschätzung zu quasi allem, was nahe an der Line ist, haben wir jetzt abgehakt. Und Thilo, du darfst dann natürlich dir jetzt eines der beiden letzten Stücke dir aussuchen.
Ja, ich würde sagen, dann machen wir mit Cornerback weiter. Dann bleibt es so in der Reihenfolge. Fangen wir mal mit dem Elefant im Raum an. Jalen Ramsey, leider verletzt gewesen, kam dann wieder und war der Impact-Player von Anfang an. Also Jalen Ramsey, was der auch gerade im Covern gegen Tight Ends machen kann, das ist einfach immer noch ein Difference-Maker. Relativ jung, ich hoffe, wir haben noch ein, zwei Jahre was von ihm, denn er ist immer noch einfach der Elite-Corner, den man sich vor der Saison so ein bisschen erhofft hat. Und das hat er bestätigt. Also da da kann man nicht sagen, für einen Drittrunden-Pick ist das super, ist wahrscheinlich auch noch ein Kandidat für eine Umstrukturierung, aber da kommen wir irgendwann später mal zu. Sorgen machen dann die anderen Spots so ein bisschen. Ich meine, wen haben wir da? Da hatten wir Eli Apple teilweise, da hatten wir natürlich Xavier Howard, der wahrscheinlich auf Abschiedstournee war. Er hat ja schon angekündigt, er will keine Einsparungen, keine Kürzungen in Kauf nehmen. Und das war leider irgendwie so die Saison gefühlt nie fit gewesen. Wenn, dann auch nicht so richtig gut gespielt, nicht mal als Nummer 2. Man spricht immer von dieser Klippe, wo die Cornerbacks runterfallen. Ich weiß nicht, ob es die Klippe war, aber er sieht sie auf jeden Fall schon. Ob er mit einem Fuß unten ist, weiß ich nicht. Auch da, glaube ich, werden wir ihn nicht wiedersehen, allein halt eben aus finanziellen Gründen oder auch leistungstechnisch nicht. Kader Kuhu nach seiner überraschenden Super-Rookie-Saison, das war ja eine Super-Story, hat man dann die Up-and-Downs gesehen, hat das aber auch grundsolide gemacht. Nicht ganz so das Niveau halten können, aber finde ich immer noch absolut gut. Nick Needham ebenfalls, schade, wirklich schade, ist dann Cam Smith, keine Rolle gespielt, hat sich dann am Ende ja auch noch über Vic Fangio so negativ über Twitter geäußert, ich weiß gar nicht, ob er das war oder sein Vater, da wurde dann so ein bisschen nachgetreten, finde ich mal ein bisschen schwierig, da hätten wir uns, glaube ich, alle von mehr erhofft und jetzt kann er zeigen, denn ich denke mal, Cam Smith wird nächstes Jahr eine größere Rolle, wenn nicht sogar eine Starting-Rolle kriegen, eben aufgrund deswegen, dass Xavier Howard weg sein wird. Nick Needham muss man mal schauen. Und dann hatten wir noch drumherum, ja gut, Elijah Campbell hat mehr Safety gespielt. Ja, Justin Beadle kann man noch sagen, aber hat dann auch teilweise ja unauffällig gespielt. Ne? Also die größten Namen haben wir abgearbeitet. Das war, wenn Ramsey da war, war das, die Secondary war das super. Und Xavier Howard hat leider gezeigt für mich, dass es nicht mehr mit ihm weitergeht, jedenfalls nicht zu den Konditionen, dessen Vertrag er hat. Und dann wird man sich da umschauen müssen und gucken, ob Cam Smith die Alternative ist, die wir im Kader haben. Das Versprechen, was er war vorm Draft, wird es jetzt in der kommenden Zeit zeigen. Ich denke trotzdem, die Saison hat gezeigt, auf Cornerback brauchen wir einfach noch Tiefe. Da fehlt einfach noch ein Spieler, der Verletzungen, die leider kommen, werden ausgleichen kann. Das würde ich so sagen, ist mein Fazit. So ein bisschen up and down, nicht Fisch, nicht Fleisch. Mit Ramsey ist es schön gewesen, super. Aber dahinter wird es dann irgendwie so ein bisschen, naja, nicht greifbar für mich. Von daher, da müssen wir auf jeden Fall ran.
Micho, wie sehr ran müssen wir da?
Ja, also das Backfield muss verstärkt werden. Fangen wir mal mit Jalen Ramsey an. Ich gebe recht, der Kerl spielt super gut, ist ein Top-Corner und meiner Meinung nach trotz allem ein Trade-Kandidat. Der möchte um Titel mitspielen. Meiner Meinung nach sind wir nicht so weit, dass wir um Titel mitspielen würden. Für ihn würden wir was bekommen können. Es ist eine tierische Schwächung, ihn zu verlieren. Das ist gar keine Frage. Aber ihn müsste man abgeben. Er war der Dreh- und Angelpunkt, an dem unsere Defense plötzlich besser wurde. Einfach, weil er alles spielen kann. So. Xavier Howard, habt ihr vollkommen richtig gesagt, Abschiedstour. Bei den anderen Spielern muss man sehen, wie weit sie ins System reinpassen. Die kriegt man wahrscheinlich zum Teil für kleines Geld gehalten. Aber Cam Smith, gebe ich vollkommen recht, war auch für mich irgendwo eine Enttäuschung. Aber er ist auch kein Cornerback für das System von Vic Fangio. Denn Vic Fangio hat viel Zone gespielt, mit hohem Spielverständnis. Man braucht ein hohes Spielverständnis für das, für diese Art Defense. Und das hat Cam Smith allein schon deswegen nicht, weil er auch lange nicht dabei ist. Er ist rein von seinen Skills her eigentlich ein klassischer Man-Corner. Outside-Man-Corner, mit Ballskill-fähig, mit Ballhawk-Fähigkeiten, der so gut wie jeden Receiver in der NFL ja mirrorn kann, also spiegeln kann. Das heißt, für Man ist er wirklich wie geschaffen. Was mir natürlich so ein bisschen Sorge macht, ist, dass er teilweise als First-Round-Prospect gehandelt wurde und trotzdem im ersten Jahr, wo wir auch relativ noch viel oder eine blitzheftigere Defense gespielt haben, dass er da quasi auch keine Spielanteile hatte. Auch nächstes Jahr wird quasi in meinen Augen seine letzte Chance sein. Aber wenn wir das System tatsächlich so umstellen, sehe ich gute Möglichkeiten von seinem Skillset her, dass er da dementsprechend noch eingreift. Hoffen wir mal das Beste. Tatsache ist, dass das Defensive Backfield, vor allem Cornerbacks, werden einen massiven Umbruch erfahren. Und das wird dementsprechend schwer, wenn wir auch noch unser Defense-System auf Man-Coverage, auf Blitz umstellen. Abwarten. Also das ist, glaube ich, so ziemlich die schwerste Aufgabe, die auf uns zukommt. Wir haben von unseren Cornerbacks vor der Saison sehr viel erwartet, aber durch das Howard nicht so performt hat, auch die ganze Saison über angeschlagen war, dass Jalen Ramsey teilweise oder längere Zeit verletzt war, hat es da doch ordentlich gefehlt. Und ich hätte vor der Saison gesagt, wir haben alle gesagt, die Linebacker sind unser Schwachpunkt. Im Nachhinein gehe ich fast so ein bisschen auf die Cornerbacks, wobei ich da eindeutig Jalen Ramsey komplett rausnehme. Die haben alle entsprechend ihres Potenzials performt. Manche sogar ein kleines bisschen drüber. Aber es war halt nicht dieses Shutdown-Cornerback-Duo, was wir uns gewünscht hätten.
Ja, ich würde dem gar nicht so viel hinzufügen wollen, außer ihr habt Cam Smith schon genannt. Ich würde da tatsächlich auch noch einfach drauf eingehen, weil der hatte sich ja auch so ein bisschen, ich glaube, er hatte auch was gepostet auf Social Media. Ich glaube, so ein geöffnetes Schloss oder so. Also da gab es wohl auch Diskussionen mehr oder weniger mit Vic Fangio, beziehungsweise er hat ihn natürlich nicht so gut gesehen, wie andere ihn vielleicht gut gesehen haben. Gut. Und dann, Micho, würde ich dir einfach sagen, du kannst dir das natürlich jetzt aussuchen, aber ich glaube, es bleiben nur die Safeties übrig.
Ich könnte auch sagen, ich kann natürlich mit den Special Teams anfangen. Auf die bin ich nämlich gerade gar nicht vorbereitet. Nein, Safety, ja, überperformt tatsächlich. Also ich muss sagen, Brandon Jones, der eigentlich nicht der Spieler für die Vic Fangio Defense war, hatte sich nach seiner Verletzung gefangen, hat ordentlich gespielt. Javon Holland, auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, hat ordentlich performt. Und wie ist er jetzt? Deshaun Elliott, ne? Ist jetzt gerade komplett am falschen Dampfer?
Nee, passt schon.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie, keine Ahnung. Entschuldigung, Deutsch war gerade offline. Ja, auch der hat deutlich über dem, was ich erwartet habe, performt. Sodass ich letztendlich sagen muss, die Spieler, ja, die haben tatsächlich, also die haben im Prinzip unser Defensive Backfield gerettet, hatten leider auch mit Verletzungen zu kämpfen, waren vielseitig. Und wenn ich sage, neben den D-Linern, welche Person ich als nächstes halten würde, das wäre halt Javon Holland. Weil ich der Meinung bin, dass er herausragend performt. Ja, meine Katze ist auch der Meinung, wie man vielleicht hört. Alle anderen Spieler spielen solide, aber man kann auch nicht nur einen Kader mit Superstars haben. Und von daher, wenn es finanziell passt, würde ich die alle sogar halten wollen. Ich fand, es war nicht unser schwächster Mannschaftsteil, wenn man die Verletzungen wiederum ausklammert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und selbst mit den Verletzungen haben sie gekämpft. Gekämpft bis zum Umfallen, teilweise über Niveau, und davor ziehe ich den Hut. Ganz einfach.
Sehr schön. Thilo, würdest du da mitgehen oder wie hast du die Leistung der Safeties eingeschätzt?
Ja, ähnlich. Javon Holland hat ja noch Vertrag. Also ein Jahr haben wir ihn auf jeden Fall noch. Ich glaube nicht, dass wir da was erwarten, höchstens einen neuen Vertrag jetzt schon, aber wir hätten ihn noch. Also ich glaube auch nicht, dass das ein Trade-Kandidat ist. Von daher, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Holland uns, dass wir ihn verlieren werden. Deshaun Elliott, absolut positive Überraschung. Habe ich auch so gesehen, naja, gut, aber wirklich, auf Safety hat er Stabilität reingebracht mit Brandon Jones zusammen. Absolut, gibt's nichts dran zu mäkeln. Finde ich, war eine super Verpflichtung. Und auch ihn würde ich tatsächlich, den haben wir, glaube ich, nämlich nicht mehr unter Vertrag, den würde ich einen neuen Vertrag geben. Also, finde ich, da müssen wir nicht so viel machen. Nicht zu meckern. Safeties war grundsolide.
Ja, ich denke auch, dass die Safeties insgesamt natürlich eine gute Leistung und gebracht haben auf Javon Holland. war so ein bisschen natürlich das Ärgernis, dass er dann irgendwie nicht so ganz fit geworden ist wieder. Wo ich jetzt tatsächlich gespannt bin, ist tatsächlich der Kollege, ach Mensch, jetzt diese Namen heute, was ist denn los? Brandon Jones tatsächlich. Ob der jetzt verlängert wird, es sah erst ja nicht so aus, weil er eigentlich gar nicht so viel Spielzeit bekommen hat, dann erst mit den Verletzungen, die reinkamen. Da darf man gespannt sein, weil das könnte vom Stil her, was man jetzt so gelesen hat, eher ein Safety sein, der auch in ein Scheme, was aggressiv spielen will, passt. Deswegen war er so ein bisschen abgemeldet, nämlich bei Vic Fangio. Und könnte jetzt aber unter Anthony Weaver nochmal eine Renaissance bei den Dolphins erleben, wie man so schön sagt. Wundervoll. Da haben wir jetzt tatsächlich alle Positionen soweit abgehakt. Gibt es etwas, was ihr zu defensiven Leistungen allgemein oder zu einzelnen Spielern noch erwähnen möchtet, Thilo?
Nein, ich glaube, wir haben da eine ganz schönes Roundup praktisch gemacht. Wir könnten vielleicht mal drüber sprechen, wer uns denn erhalten bleibt und wer uns auf jeden Fall verlassen wird. Das vielleicht so als kleinen Überblick. Da haben wir natürlich schon gesprochen. Christian Wilkins als Starter wird uns auf jeden Fall verlassen. DeShawn Elliott wird gehen. Und dann Raekwon Davis ist Free Agent. Und dann hat man halt natürlich noch so Kandidaten, die auf der Cut-Liste stehen, ne? Ein Ogbar, Howard haben wir gesprochen. Und da muss man halt gucken. Da sind schon 4 Starter, die weg wären, wie man die ersetzen kann. Das ist so ein bisschen die Frage. Wo würdet ihr denn ansetzen, wenn wir jetzt über die Defense sprechen? Würdet ihr sagen, wir gehen in große Veränderungen, so wie Micho das gesagt hat, vielleicht mit einem Ramsey-Trade sogar, dafür Wilkins verlängern? Oder was wäre euer Bauchgefühl, wie wir defensiv in die nächste Saison gehen bei diesen vielen Fragezeichen Stand heute?
Ich glaube tatsächlich, dass das auch eine Möglichkeit ist, weil es gehen einige Spieler, die natürlich allgemein gut sind, so ein Christian Wilkins und so weiter. Aber ich glaube, man hat jetzt die Möglichkeit, auch mit dem frischen Wind, einfach da nochmal klarere Cuts zu setzen und auch anderen Spielern Möglichkeiten zu geben. Und das finde ich eher ermutigend, was jetzt Spieler angeht, die halt irgendwie rausfallen. Ja, da muss man einfach sehen, wen man wirklich weiter unter Vertrag halten will. Ich habe da gar keine so großen Gefühle drin. Natürlich würde ich ganz gerne AVG halten. Ich glaube aber, dass er dadurch, dass er wie er gespielt hat, eventuell für uns einen Compensatory Pick bringen könnte. Ebenso Christian Wilkins. Da muss man halt sehen, welche Balance man für die Zukunft finden möchte. Ich habe da aktuell, muss ich sagen, noch gar nicht so das große Gefühl für wer oder wie oder was da gehalten werden sollte oder eben wen wir gehen lassen sollten. Ich bin in erster Linie gespannt, wie wir wirklich mit dem Cap umgehen, wie wir zum Deadline, also zum Jahresbeginn, zum NFL-Jahresbeginn unter den Cap sind. Und da, ja, also ich bin da noch nicht so ganz in mir einig geworden. Micho, wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich bin mir da einig geworden. Also ich würde tatsächlich, für mich persönlich habe ich es zumindest gemacht, ich würde mir so eine Art Defense-Ranking zusammenstellen. Und da ist bei mir tatsächlich Christian, und dieses Ranking würde gleichzeitig bedeuten, dass wie ist die Priorität vom Halten her und welche Spieler würde ich die Defense aufbauen. Und das fängt an mit, meine Nummer 1 wäre Christian Wilkins, meine Nummer 2 wäre Jalen Phillips, meine Nummer 3 wäre Javon Holland. Dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich sagen in der Reihenfolge Sealer, AVG, Long, auch wenn wir ihn noch haben, die schon Elliott, Brandon Jones und dann kommen so Spieler wie Nick Needham und so. Das ist tatsächlich die Reihenfolge, die ich im Moment sehe, nachdem, wenn ich das sagen hätte, weil ich dann, wie gesagt, dann versuchen würde, einen Soft Rebuild einzuleiten. Und ja, man braucht ein Backfield oder sowas, aber ich bin jetzt kein Zahlenspezialist, da kann sich Tobi ja, wenn er irgendwann mal Zeit hat, hinter dran setzen. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel wirklich hätte Jalen Phillips, Christian Wilkins, Javon Holland, meinetwegen Sealer noch und vielleicht sogar noch AVG, so, dann hätte man die Basis einer Defense, man hätte ja die halbe Defense zusammen mit der man auf jeden Fall konkurrenzfähig wäre. Und von daher, also jetzt sagen viele, ja, ohne Cornerbacks geht es nicht, da habt ihr ja vollkommen recht. Aber es heißt nicht umsonst, ein guter Pass Rush ist der beste Cornerback. Umgekehrt, ne? Die besten Cornerbacks oder gute Cornerbacks sind der beste Pass Rush, weil die sich halt gegenseitig ergänzen. Und ich glaube, dass du mit dem Pass Rush und der D-Line tatsächlich auch mit schwächeren Cornerbacks spielen kannst, einfach weil die gegnerischen Quarterbacks in der Regel nicht so viel Zeit haben. Das erleichtert die Arbeit für einen Cornerback und du brauchst halt keine Spitzen-Cornerbacks. Ob man den Weg geht? Ja, man kann den Weg auch umgekehrt gehen. Man kann sagen, man hält Jalen Ramsey, man holt irgendwie einen zweiten Shutdown-Corner dazu, gibt Wilkins ab, tradet Phillips oder was weiß ich wie. Ich würde den Weg halt andersrum gehen und halte mehr davon, den Pass-Rush stabil und gut zu halten und dann eher auf Cornerback ein bisschen individuelle Qualität einzusparen und damit auch Cap-Space. Und mit Cam Smith hätte man ja immerhin schon einen, der zumindest das Potenzial hat.
Das ist korrekt. Gut, dann haben wir darüber auch gesprochen. Das ist natürlich auch mal spannend, aber da werden wir im Rahmen natürlich der Coverage zum Start des Liga-Jahres, wen könnten die Dolphins holen und wen nicht, und dann natürlich im Rahmen des Drafts natürlich auch noch tiefer drin einsteigen. So, bevor ich euch natürlich entlasse, kann ich euch natürlich nicht entlassen, ohne kurz über den Super Bowl gesprochen haben. Die Kansas City Chiefs treffen auf die San Francisco 49ers. Immer noch unglaublich, dass die Chiefs irgendwie im Super Bowl stehen nach der Regular Season, aber es ist, ja, es fühlt sich nach Patriots an. Jetzt schauen wir mal, ob es auch so erfolgreich wird wie die Patriots. Thilo, wie ist deine Einschätzung zum Super Bowl? Und schaust du den Super Bowl? Und wenn ja, wie schaust du ihn?
Ich werde mit ein paar Freunden schauen, aber tatsächlich nicht ganz. Ich tippe mal so die Halbzeit und dann ist Schluss. Nächsten Montag müssen wir zur Arbeit. Das können wir auch nicht skippen. Freimachen geht da auch nicht. Also irgendwie so 2:30 wird es wahrscheinlich dann Ende sein. Ich hoffe auf die 49ers tatsächlich. Also NFC ist immer so ein bisschen 49ers. Mein Herz dran verloren. Und die ganze Brock Purdy-Story war natürlich ziemlich nervig, aber trotzdem, ich glaube, die 49ers sind auch, glaube ich, in Vegas kleiner Favorit. Und ja, ich hoffe darauf, dass sie das dieses Jahr machen. Du hast das schon gesagt, so eine neue Patriots-Dynastie mit den Chiefs, da sind sie auf dem besten Weg hin, deswegen müssen sie das Spiel nicht auch noch gewinnen. Deswegen 49ers.
Alles klar. Micho?
Ja, sehe ich so ähnlich wie Thilo, außer schon mal, ich komme hier aus dem Rheinland und als Lehrer habe ich dann tatsächlich jetzt frei. Das finde ich dann schon mal sehr gut. Ich kann also mal wieder den Super Bowl genießen, ohne am nächsten Morgen mir irgendwelche Aufgaben für meine Schüler ausdenken zu müssen, bei denen ich schlafen kann. Ich werde ihn gucken. Ich versuche den Super Bowl eigentlich jedes Jahr zu gucken. Oftmals sind die Super Bowls gar nicht qualitativ so hochwertig. Ich bin auch kein großer Fan der Show drumherum, aber es ist nun mal das Finale der Sportart, die ich liebe, die ich jahrelang nicht sehen konnte. Deswegen werde ich es mir auf jeden Fall angucken, aber tatsächlich relativ unemotional. Ich bin kein großer Fan von den 49ers. Ich gebe Thilo recht, die Brock Purdy-Story war total nervig. Aus all den Gründen aber, die Thilo auch genannt hat, bin ich tatsächlich eher vor die 49ers und ich gönne es halt Kyle Shanahan. Bei den Chiefs ist es so, sie haben es gar nicht mal unbedingt verdient, wie gesagt, in den Super Bowl zu kommen. Und mich nervt dann vor allen Dingen teilweise die Attitüde der deutschen Chiefs-Fans, die jetzt auch ein bisschen Richtung Patriots-Fans damals geht, so nach dem Motto, uns kann sowieso keiner schlagen, wir sind eh die Besten. Und wenn wir geschlagen werden, dann ist das alles Zufall. Wir hatten ja solche Leute hier auch schon mal im Drive. Das kann ich halt irgendwo nicht leiden. Ich gebe zu, dass Patrick Mahomes der beste Quarterback im Moment ist. Gar keine Frage. Aber deswegen würde ich mich eher freuen, wenn es die 49ers werden. Ich tippe auch auf die 49ers, glaube aber, dass gerade Brock Purdy das ganz schön vermiesen kann, weil ich halt ihn nicht für so stabil, dass er in entscheidenden Momenten da wirklich das Spiel an sich reißen kann. Also, um es mal ganz klar zu sagen, ich halte ihn nicht für viel besser als Tua. Obwohl er im Super Bowl steht. Und obwohl da irgendwie viel drüber diskutiert wird oder was. Er hat an ein, zwei Stellen, hat er einen kleinen Vorteil gegenüber Tua, an einigen Stellen aber auch klare Nachteile. Und er hat in dieser Saison oft oft Glück gehabt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das Glück muss man sich erarbeiten. Alles gut. Trotz allem befürchte ich, dass die Chiefs dann wieder gewinnen und dann wird plötzlich Diskussion aufgehen, war Brady oder Mahomes der GOAT? Und ich denke mir immer so, oh, die Diskussion, die keiner haben will.
Ja, also ich glaube, tatsächlich zu dieser GOAT-Diskussion habe ich letztens auch irgendwie so einen spannenden Einfall gehabt. Nicht ich, sondern da geht es tatsächlich um irgendwo habe ich, ich glaube, auf Instagram. Und da ging es tatsächlich um Peak Performance und Legacy. Und Legacy kann Mahomes noch nicht haben. Ja? Aber ich sag mal, Peak Performance, da ist er auf jeden Fall schon unter den Besten der Besten, wenn nicht sogar schon der Beste vielleicht, also von der reinen Performance her. Aber darüber können wir an anderer Stelle definitiv nochmal reden. Das war jetzt gerade nur eine Idee oder eine Sache, die mir aufgefallen war, die in meinem Feed gelandet ist und die ich spannend fand. Und ja, ich bin auf jeden Fall für die 49ers, weil eben Kyle Shanahan, ich gönn's ihm einfach so sehr, dass er jetzt mal diesen großen Schritt schafft und ich glaube, die Chiefs werden noch genug Möglichkeiten haben. Ich glaube auch, dass die 49ers natürlich immer wieder Möglichkeiten haben werden, aber bei den Chiefs ist es eben, dass sie den Quarterback haben, der sie immer wieder an diese Stellen befördern wird. Da gehe ich ganz stark von aus und dementsprechend wäre es cool, ja, es tut der Legacy und dem Dynasty-Status der Chiefs keinen riesigen Abbruch, wenn sie diesen Super Bowl verlieren würden. Ja, natürlich, wenn sie ihn gewinnen, das erste Team seit den Patriots Anfang der 2000er Jahre, die ihn verteidigt haben, das wäre dann natürlich nochmal ein ganz anderes Statement. Aber ja, schauen wir einfach.
Aber genau wie die Patriots haben auch die Chiefs nie eine Perfect Season hingelegt. Ich finde, das könnte auch nochmal erwähnt werden.
Das ist korrekt, ja. danke an Eli Manning an der Stelle, ja. All hail Eli Manning. Gut, gibt es da etwas, was ihr sonst noch erwähnen wollt? Wow, ich höre, das ist nicht der Fall. Ganz wundervoll. Ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen. Mir hat die Folge auf jeden Fall auch wieder super viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Super Bowl schauen, egal wie ihr schaut, was ihr schaut, ist klar, aber wie ihr schaut und mit wem ihr schaut, ich hoffe, ihr habt Spaß, ihr könnt das Spiel genießen und hoffen wir, dass die Dolphins irgendwann mal ein Playoff-Spiel gewinnen. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.